Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit wurden heute in Erfurt ausgerichtet, in Thüringen. Und dessen Kulturdezernent, der auch für Stadtentwicklung zuständig ist, ist zugleich auch Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft. Das ist ein Fall für uns. Tobias Knoblich bringt seine Sorge über die Verteuerung der Energie für den Kultursektor zum Ausdruck.
Ich meine, die Energiekrise ist auch eine Kulturkrise. Nach Corona, wo der Kulturbetrieb enorm gelitten hat, um sein Publikum kämpfen muss, die Krise ist ja auch noch nicht ganz vorüber, bringt uns die Energiekrise jetzt ein Schreckensszenario an den Horizont, weil wir davon ausgehen müssen, dass es zu nicht nur finanziellen Einschränkungen kommt, sondern dass auch das Publikum abermals und vielleicht in noch größerem Umfang wegbleibt und die Substanz der kulturellen Infrastruktur enorm leiden wird.
Sagt Erfurts Kulturdezernent Tobias Knoblich. In unserer lockeren Serie über die Energiekrise, ihre Bedeutung für die Kultureinrichtungen in den Bundesländern, haben wir gestern aus Sachsen gehört. Dass es ernst ist, sieht man am Aufruf der Kulturstaatsministerin, zeitnah Maßnahmen des Risikomanagements und der Notfallplanung zu ergreifen. Also Bergungspläne, Planung für Auslagerung von beweglichem Kulturgut, Bereitstellung von Notfallmaterialien zu ergreifen. Anke Schäfer ist unsere Saarland-Korrespondentin und sie hat mit Ralf Beidel vom Weltkulturerbe Völklinger Hütte gesprochen. Das Eisenwerk hat nämlich ein Blockheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird.
Die Temperaturvorgaben der Bundesregierung, 19 Grad in öffentlichen Gebäuden, die sind für ein altes Eisenwerk zumindest kein Problem. Da zieht's sowieso.
Sie sollten hier immer eine Jacke mitnehmen. Bei uns ist es nicht eine Frage von 19 Grad, 20 Grad, 21 Grad oder so. Also wenn hier in der Halle 19 Grad ist, dann wird das trotzdem noch gut sein.
Über Temperaturen macht sich Beil also keine Sorgen. Aber wo der Strom herkommen soll, wenn er knapp werden sollte, das treibt ihn schon um. Zwischen den riesigen Maschinen in der Gasgebläsehalle steht er jetzt vor einer elektronischen Tafel, auf der unter der Überschrift »Das Sonnenkraftwerk« dunkelrote Zahlen leuchten.
Das ist ein Tableau, was eigentlich zeigt, was aktuell eben die Leistung ist von den Solarpaneelen, also der Photovoltaik hier auf dem Dach der Gebläsehalle und der Lagerhalle, die wir hier haben.
Schon vor 14 Jahren wurde auf dem Dach der Gebläsehalle eine 2500 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert. Sie könnte 26 Einfamilienhäuser versorgen. Doch im Moment scheint die Sonne nicht. Die Anlage ist im Herbst und im Winter auf jeden Fall nicht effizient genug. Die Denkmalschützer waren im Jahr 2008 dagegen, sie leistungsstärker zu bauen. Sie sagten, man dürfe die Anlage ja auf keinen Fall sehen.
Aber wir sind heute einen ganz großen Schritt weiter. Zum Beispiel die Gebläsehalle ist so, dass sie sehr weit entfernt ist, selbst von unserer Besucherplattform, sodass es überhaupt kein Problem wäre für mich jetzt auch aus denkmalschützerischen Gründen, dort wirklich komplett neu die Photovoltaik und dann sehr energetisch perfekt zu machen, weil das eben natürlich das Gebot der Stunde ist. Das heißt, da haben wir vielleicht auch ein Modellprojekt für die Zukunft.
Ralf Beil will das demnächst mit der saarländischen Landesregierung und mit dem Denkmalschutz, auch mit der UNESCO, die über den Schutz des Weltkulturerbes wacht, besprechen. Sprung aus Völklingen nach Saarbrücken. Dort hat Andrea Jahn, die Direktorin des Saarlandmuseums, die Genehmigung für die Solaranlage auf dem Dach ihres Hauses schon in der Tasche.
Wir planen gerade eine Photovoltaikanlage auf unseren Dächern. Das geht jetzt, ist jetzt tatsächlich auch trotz der Denkmalsituation genehmigt. All diese Überlegungen sind ja wichtig, das heißt auch die Kreisläufe. Wo kommt die Energie her? Wenn wir sie selber produzieren, dürfen wir sie auch anders einsetzen, was trotzdem heißt, dass wir natürlich Energie sparen sollen.
Es wird noch mindestens 2 Jahre dauern, bis die Photovoltaikanlage auf dem Dach steht. Daher ist Energiesparen das höchste Gebot der Stunde. Als öffentliche Institution des Saarlandes, sagt Jahn, könne sie sich für die Häuser der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz im nächsten Jahr zwar noch auf Budgets stützen, die vertraglich vereinbart seien, aber natürlich könne und müsse auch ihr Kunstmuseum Energie sparen, indem zum Beispiel Videos sich in Ausstellungen nur über einen Bewegungsmelder anschalten und nicht etwa permanent laufen. Oder eben, indem die Temperaturen in den Räumen runtergefahren werden. 19 Grad seien konservatorisch vorgeschrieben, 18 Grad täten es aber auch, sagt Jahn.
Bilder mögen lieber Kälte als Wärme.
Für die Besucherinnen und Besucher des Saarlandmuseums sei das zumutbar.
Ich würde sagen, es ist ein kleiner Beitrag, dann lieber den Mantel anzubehalten. Und es ist wirklich so, dass bereits 1 Grad ganz, ganz große Ersparnisse bringt.
Ein kühles Museum macht Andrea Jahn also keine Sorgen. Was ihr Sorgen macht, sind die hohen Transportkosten für internationale Ausstellungen. Früher musste sie 20% eines Ausstellungsbudgets in die Transporte investieren. Jetzt sind es mindestens 30%.
Wir planen gerade eine große Ausstellung gemeinsam mit dem Belvedere in Wien zum Thema Gender and Modernism. Das heißt, dort sollen eigentlich internationale Künstlerinnen vorgestellt werden, die man in der Moderne vergessen hat. Wir haben Künstlerinnen ausfindig gemacht in Pakistan, in Indien, in Südafrika. Und all das ist natürlich ein ganz wichtiger Ansatz. Aber diese Überlegungen kommen eben dann zum Stillstand, wenn man sieht, dass es von Kosten her nicht mehr zu bewältigen ist.
Insofern wird Andrea Jahn in Zukunft wohl den Fokus noch mehr auf die Künstler und Künstlerinnen legen, die ihre Werke vor Ort speziell für den Erweiterungsbau des Saarlandmuseums entwerfen. Und die können dann Themen wie Energie, Nachhaltigkeit, aber auch den Systemwettstreit zwischen Diktaturen und Demokratien aufgreifen.
Das heißt, die Materialien kommen von hier. Die Künstlerinnen und Künstler müssen anreisen, aber das ist es auch schon. Also da finden gar keine großen Transporte statt. Sowas würde ich auch für die Zukunft als eine Lösung sehen, mit der wir ganz gut zurechtkommen.
Sagt Anke Schäfer, sie hat aus dem Saarland berichtet.